Hallo, willkommen zur neuen Heise-Show. Ich habe gerade noch mal geguckt, ob alles passt. Die Technik ist jetzt fertig. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir Fabian Scherschel. Und wir können ja schon mal einblenden, weil live schon anwesend. Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Und zwar haben wir gerade ganz spontan das Thema geändert. Also das aus aktuellem Anlass und zwar das Thema, was ich eigentlich vorgeschlagen habe für die Leser, die jetzt da drauf warten, Zuschauer, das besprechen wir dann im Uplink. Da haben wir ja auch die Möglichkeit, da können wir ein bisschen in Ruhe, da ging es um CT und Wahlen, aber jetzt geht es um Wahlen, wie sicher sind unsere Wahlen? So, ist Linus kommt noch nicht im Hintergrund? Ah, okay, gut. Linus wird dann reingeschaltet, deswegen sage ich jetzt Hallo, dann kann er schon mal reingeschaltet werden und dann könnt ihr mal Hallo sagen. Oder auch nicht. Ich fange jetzt einfach an. Also ihr habt, hallo Linus, ihr habt in hallo. Kooperation mit Zeit Online habt ihr jetzt rausgefunden, also eigentlich sind wir ja dank euch auch, wie Fabian auch nochmal rausgefunden hat, seit 8 Jahren eigentlich sicher vor Wahlcomputern, weil die verboten sind oder nicht legal sind. Ihr habt aber gesehen, dass, oder habt natürlich geguckt, natürlich heutzutage geht nichts ohne Computer und habt euch mal die Software angeguckt, die doch zum Einsatz kommt und habt da, ja, krasse, gravierende Sicherheitslücken gefunden, die ihr eben genau heute Morgen öffentlich gemacht habt. Ja, erzähl mal erstmal, was ist denn das für eine Software? Wo kommt die zum Einsatz?
Ja, also so eine Wahl, Bundestagswahl, Landtagswahl oder wie auch immer sie stattfindet, ist ja ein relativ komplexes Unterfangen. Ja? Wir haben in Deutschland bei dieser Bundestagswahl, glaube ich, sowas wie 70.000 Wahllokale. Mhm. Und da gehen jetzt irgendwie die Menschen rein, geben ihre Zettel ab, die werden dann ausgezählt und diese Wahlergebnisdaten, die müssen in irgendeiner Form dann relativ schnell und möglichst zuverlässig und korrekt in so einen Balken transformiert werden, der dann in der Tagesschau angezeigt wird. Ne? Und dann wird gesagt, da kommt natürlich Computersoftware zum Einsatz. Einerseits für die Berechnung dieser Wahlergebnisse, für die Auswertung, aber auch für die Organisation und Erfassung und auch für die Übertragung. Ja, man kann sich das so vorstellen, unten sind jetzt diese vielen Wahllokale, darüber gibt es dann den Gemeindewahlleiter und irgendwann oben dann den Landeswahlleiter beziehungsweise das Statistische Landesamt und darüber irgendwo nochmal den Bundeswahlleiter. Und diese Übertragungswege und diese Erfassungen werden in Deutschland mit verschiedenen Softwareprodukten geregelt. Das ist also nicht einheitlich. Das Programm IVU Elect spielt da eine Rolle, das Programm Vote Manager spielt da eine Rolle und eben rühmt sich das Programm PC Wahl, glaube ich, hier einen sehr großen Teil der Stimmen abzuwickeln.
Genau, und das habt ihr euch jetzt angeguckt. Also man würde jetzt, also normalerweise würde jetzt die Hoffnung sein von uns, dass wir sagen, wer hat das entwickelt und dann sagst du, ich weiß nicht, SAP oder irgendjemand Großes, der da Namen mit hat und dann sagen wir, okay.
Du meinst, als ich gestern noch gesagt habe, die werden ja wenigstens die Daten von dem Wahllokal an die höhere Stelle sicher übermitteln. Da werden die schon keinen Fehler gemacht haben. Das war ein bisschen.
Aber so ist es nicht, oder?
Also nein, so ist das Ganze im Gegenteil. Also das ist ein ehemaliger Ein-Personen-Betrieb, der das Produkt vor gar nicht allzu langer Zeit an einen Konkurrenten verkauft hat. Also das war auch also ein überraschend großes Sümmchen für dieses Stückchen Delphi. Ja. Ich denke, das ging da wahrscheinlich eher um die Akquise der Kunden. Ich möchte nicht wissen, was da in dem Haus gerade los ist, weil also ich meine, okay, lassen wir das. Also wenn ich so diese Software so teuer gekauft hätte und den Menschen noch 5 Jahre als Geschäftsführer in der Bude sitzen hätte, dann würde jetzt in der Küche vielleicht der ein oder andere laute Satz fallen. Aber lassen wir das. Also dieses Produkt ist also ein über Jahrzehnte entwickelte Software und man sieht, also jetzt so die typischen Symptome eines erstens zu kleinen Teams und zweitens einer langen Entwicklungsgeschichte, wo dann einfach immer mehr Module dazukommen. Und wir haben, wie gesagt, diese Wahlen, wie eine Wahl in einem Bundesland ausgerichtet wird, das wird durch die Landeswahlleiter bestimmt. Das heißt, du hast als Entwickler einer solchen Software potenziell 16 Kunden, die dir unterschiedliche Vorgaben machen können. Dann sagen die, ja, wir wollen aber, was weiß ich, eine XML-Datei auf dem FTP-Server liegen haben. Oder wir brauchen aber hier dieses andere Format, weil wir setzen auf der nächsthöheren Analyseebene eine andere Software ein. Ja, und dann musst du irgendwie diesen ganzen Mist da bauen. Und das resultiert allein schon mal in einer User-Interface-Hölle, die zu verstehen eigentlich das Schwierigste war bei dieser Analyse.
Okay,
ja. Und jetzt bei diesem Programm PC-Wahl, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den du gerade schon ansprachst, jetzt kommt da so eine Software zum Einsatz, kein Mensch weiß, was das ist, wie die funktioniert. Und da gab es schon 2009 Bemühungen, diese Software zu bekommen. Mhm. Also zu sagen, was ist das? Damit wird irgendwie die Wahl ausgewertet. Wollen wir doch mal bitte sehen. Ja, könnte ja sein, dass da was vertauscht wurde oder so. Wir wollen ja, einfach diese Software mal einsehen. Ne? Transparenz der Wahl ist ja so ein allgemeines Prinzip, welches aufrechtzuerhalten sich lohnen würde. Das ist sogar ein Wahlhelfer und Politiker namens Ingo Höft damit gescheitert dann vor Gericht. Er hatte versucht, diese Software zu bekommen. Naja, und dann hat Martin Tschirsich, ein junger Informatiker, halt mal gegoogelt. Wir hatten ja noch einen Aufruf als CCC veröffentlicht, dass wir auch mal so eine Software haben wollen. Wir haben den ja dann noch extra ins Russische übersetzt. Und da haben wir auch Antworten bekommen. Aber wenn da ein, sagen wir mal, ein interessierter Bürger ein bisschen googelt in seinem Bundesland, dann findet man dann so bei kommunalen Dienstleistern so Erklärungen, wie das denn alles funktioniert, und laden sie dieses Update hier herunter und siehe da, plötzlich hatte Martin dann halt diese Software in der Hand. Und in Hessen war dann dieser Fall so, also wie gesagt, eine Kernfunktionalität dieser Software ist, das auf die nächsthöhere Analyseebene zu schaffen. Ja? Und in Hessen war das dann eben ein zentraler FTP-Server.
Wenn ich das schon höre, FTP-Server.
Und wenn du jetzt so einen FTP-Server da hinstellst, dann klar, dann ist der Passwort gesichert wegen der Sicherheit. Ne? Und jetzt hast du natürlich das Problem, wie schaffst du es jetzt, dass diese Passwörter oder vielleicht auch nur das Passwort an deine Nutzer kommen? Ne? Du hast dann da diese PC-Wahl-Installation, die müssen dann irgendwie provisioniert werden mit den Zugangsdaten. Ja. Und diese Dateien, diese Konfigurationsdateien, in denen dann eben drin stand, okay, übertrage Datei folgenden Formates an FTP-Server da und da, nutze bitte Zugang so und so, die wurden natürlich auch an zentraler Stelle öffentlich gemacht, und das war eben die Webseite dieses kommunalen Dienstleisters. Und man brauchte also jetzt irgendwie eigentlich nur diese Software zu nehmen, den Debugger zu werfen und sich anschauen, welche Passwörter in diesen Konfigurationsdateien drinstehen, weil da standen, also die waren verschlüsselt. Also da kam eine Verschlüsselung, eine Maskierungsroutine zum Einsatz, um dieses Passwort nicht direkt in der Datei leserlich zu machen. Also irgendwie so zwei, drei Zeilen C, um da ein paar Bits hin und her zu werfen. Das findet man alles in dem von uns auf GitHub veröffentlichten Repo mit den ganzen Exploits. Ja. Naja, und wenn du jetzt mit diesem Passwort konnte man sich auf dem FTP-Server anmelden, und was man dann da so, also auf dem FTP-Server befanden sich dann so die, einfach erstmal so die gesamten historischen Wahlergebnisse. Ne? Mhm. Und da war dann so eine Ordnerstruktur nach Wahlkreisen und so weiter. Und alle nutzten das gleiche Passwort, das heißt, du konntest quasi, wenn du jetzt ein Wahllokal gewesen wärst, die Ergebnisse aller anderen schreiben. Und damit war jetzt das Thema in Hessen erledigt. Ne?
Ja.
Damit hatten wir Hessen.
Genau, ja.
Und Martin hat dann natürlich dem kommunalen Dienstleister diese Probleme gemeldet, und es sind dann eben diese Dateien aus dem Internet verschwunden. Wobei ich denke, gerade hier das Publikum natürlich weiß, es geht nicht darum, dass diese Sachen öffentlich waren. Es geht darum, dass hier das Kerckhoffsche Prinzip verletzt wurde. Ja? Ja. Also du kannst nicht, deine Sicherheit kann nicht darauf basieren, dass deine Kryptographie geheim ist, sondern sie muss darauf basieren, dass du asymmetrische Kryptographie verwendest und dafür sorgst, dass eben Dritte nicht an diese Informationen kommen können, selbst wenn sie deine Software haben.
Genau, und euch ist ja auch direkt am Anfang gesagt worden, die ist nicht, also ihr könnt die nicht einsehen, weil das ist ein Sicherheitsfeature, dass die niemand zu sehen bekommt.
Das wurde immer so, also ich meine, diese Software macht auch einen ganz hübschen Umsatz im Jahr, ne? Also ja, das ist ein proprietäres Produkt. Und es gab immer wieder irgendwelche komischen Gründe, warum man das nicht einsehen dürfte. Und natürlich auch wurde da auch die Sicherheit angeführt, und das war natürlich auch dann spätestens der Grund, wo wir gesagt haben, Moment mal, das wollen wir nicht. Es gab dann auch, gibt da in dem Zeitartikel auch ein paar schöne Zitate jetzt zu der Sicherheit der Software und der Verschlüsselungs- und Kompressionsalgorithmen, die da zum Einsatz kommen. Aber also so viel zu dem Verfahren in Hessen, was wir da mal beispielhaft gezeigt haben. Interessant ist dabei, eigentlich braucht ein Angreifer noch nicht mal PC-Wahl, weil was du eigentlich bauen würdest, wäre, du gehst als Client auf diesen FTP-Server, lädst dir regelmäßig die Ergebnisse runter, also die Ergebnisdateien runter, die andere da hingeladen haben und änderst dann da die Zahlen. Ne? Das kannst du in Python machen oder so. Ne? Und dann lässt du das irgendwie regelmäßig laufen und vielleicht noch kurz als Hintergrund, das sind zwei Meldewege. Also das einmal so ein Schnellergebnis, wo dann so quasi Zwischenergebnisse auch direkt online veröffentlicht werden.
Okay.
Und dann gibt es noch diesen komplexeren Weg, wo das amtliche Endergebnis veröffentlicht wird. Das wäre jetzt für die Schnellveröffentlichung gewesen. Aber stellte sich uns jetzt die Frage, naja, können wir nicht auch vielleicht andere Bundesländer infizieren? Vielleicht zum Beispiel, wenn wir uns mal den Update-Server anschauen. Mhm. Ja, also den Web-Server, von dem das Programm PC-Wahl, wenn du das so öffnest, dann kommt so ein Fenster irgendwie, hallo, Sie sind angemeldet als Administrator, heute ist, was weiß ich, der 7.9. und wollen Sie nicht mal ein Update machen? Ne? Weil das, also ist auch zum Beispiel in den Wahlerlassen steht immer dran, man muss ein Update machen, damit die Software auf dem aktuellen Stand ist. Nur sinnvoll. Und auf dem Webserver gab es dann, neben einer Reihe kurioser Konfigurationen, insgesamt, ich glaube, so vier verschiedene PHP-Skripte, die irgendwie Information Leaks hatten. Drei davon konnten auch Dateien schreiben. Und so ist es dann eben möglich, auf dem Webserver pcwahl.de und Wahlauswertung.de, also da sind ganz viele Hosts drauf, Dateien zu positionieren. Damit hättest du jetzt also quasi ein Software-Update hinlegen können. Aber die Software-Updates wurden natürlich mit einer Kryptografie gesichert.
Wie wir das kennen.
Ja, also gleiche Prinzip. Man muss da also dieses Update-Dateiformat einmal noch auseinandernehmen. Das hat Thorsten Schröder dann auch gemacht. Auch dieser Code ist jetzt veröffentlicht. Das ist dann also irgendwie so ein ZIP-File, das musst du entpacken, dann musst du das entschlüsseln und dann musst du es nochmal entpacken im Programmverzeichnis. Ja. Und dadurch waren wir also jetzt in der Lage, Server übernehmen, Update-Dateien bauen und der Rest ist ja dann nur noch eine Fingerübung, also ein Binary zu manipulieren. Und da haben wir dann noch, das ist dann die dritte technische Demonstration, die wir veröffentlicht haben, einfach nur eine Proof-of-Concept-Manipulation, wo eine Datei die Stimmen von Partei 1 für Partei 2 ausgibt und umgekehrt. Ja. Da hättest du, also da wäre also dann der Weg gewesen, wenn man das jetzt im internen Netz hat und irgendwie, man kommt nicht an den FTP-Server oder irgendwelche sonstigen Sachen, dann kann man also schön zentral von dem Update-Server manipulierte Software ausrollen und damit hätten wir dann jede einzelne Instanz von PC-Wahl übernehmen können, die im Einsatz ist.
Das ist ja quasi dieser NotPetya-Angriff, ne? Wie auf MEDOC, auf diese ukrainische Steuersoftware. Also ihr hättet quasi ein Update ausrollen können und das hätten die Benutzer dann alle installiert. Und dann hättet ihr volle Kontrolle über das ganze Programm gehabt.
Du sagst jetzt auch entschlüsselt, weil das nicht wirklich verschlüsselt war. Also nicht so, oder zumindest so, dass ihr es einfach entschlüsseln konntet.
Naja, wenn du symmetrische Verschlüsselung machst, die selber ausdenkst, und die Verschlüsselungsroutine und die Entschlüsselungsroutine teilweise, also in einem Fall noch nicht mal einen Schlüssel benutzen, sondern einfach nur so eine Maskierung sind, dann lieferst du eben jedem Empfänger die Möglichkeiten mit, auch Absender zu sein. Ne? Also was hier notwendig gewesen wäre, ist eine vollständige Signaturkette. Ja? Also der Updater muss quasi schauen, ob das Software-Update signiert ist und dann anwenden. Dann kannst du auch dir so einen unsicheren Shared-Host bei 1&1 leisten, um deine Software-Updates bereitzustellen. Wenn du es nicht machst, dann geht's eben in die Hose. Es gab zwei Versuche, dieses Problem zu beheben. Die wurden in den letzten Tagen ausgerollt. Das war dann auch, so geht das Spiel. Ne? Also wir haben hier gesessen, haben den Bericht geschrieben, den ihr ja gerade auch schon gezeigt habt. 23 Seiten, da lege ich Wert drauf. diesen Bericht geschrieben.
Schön geschrieben übrigens, habe ich mir heute Morgen beim Frühstück, hat mich zum Schmunzeln erregt.
Das freut mich, dass der euch gefällt. während wir den so schrieben und dann kam irgendwie so im Tagesrhythmus oder 2-3-Tagesrhythmus irgendwie so Updates auf pcwahl.de. Und dann stand irgendwie so, wurden auf einmal MD5-Summen den Updates beigelegt. Ja, was, also, wo du denkst, ja, das ist schön, aber wenn ihr die MD5-Summen aus der gleichen Quelle holt, so, dann ist es eben kein wirksamer Schutz. Ja, eine MD5-Summe kann ich ja auch als Angreifer meinem Update beilegen. Also, das war.
Und überhaupt MD5.
MD5 seit 2005 kaputt. Ja,
unsicher. BSI
Grundschutz rät von der Verwendung ab. Ja, also das ist auch ein bisschen das, was uns hier so ein bisschen erschüttert ist. Also wir haben ja diese ganzen Institutionen in Deutschland. Wir wollen hier Verschlüsselungsstandort Nummer 1 werden. Wir leisten so ein Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und dann das hier. Ja, also es tut keine Not, das auf diese Weise abzuhandeln.
Genau, also um das kurz zusammenzufassen, also das ist natürlich wirklich ausführlich, aber einfach auch, weil es halt so viele Lücken sind. Also du hast ja vollkommen recht, wenn es schon eine gäbe, wäre das schon interessant und wichtig genug, aber einfach auf allen Ebenen. Aber gleich auch als erstes, also das habt ihr auch, glaube ich, relativ prominent geschrieben. Natürlich ist es so, dass da wir keine Wahlcomputer haben, die Zettel gibt's, die Zettel könnte man auch nachlesen später, kann man kontrollieren. Aber ich weiß nicht, ob das bei euch oder in Zeit-Online-Artikel war, wo sehr gesagt wird, natürlich, wenn jetzt irgendwie am Wahlabend irgendwie erstmal da steht, die AfD hat nur 4% oder die AfD hat 20% und 2 Stunden später wird gesagt, ach, sorry, wir haben nochmal nachgezählt, es sind nur 10%. In beiden Fällen würde das ja das Vertrauen in, also das System, jetzt ist ja hoffentlich kein Vertrauen mehr in das System, aber vorher in dieses System vollkommen erschüttern und das allein kann ja schon Ziel sein. Also man muss ja gar nicht das Ziel haben, irgendwie die Wahlergebnisse komplett zu manipulieren, dass dann jeder das glaubt. Und das ist ja alleine schon erschreckend und natürlich einfach die Tatsache, dass alles, was man liest, wo ich auch weiß, wenn ich High Security lese seit Jahren, wo darauf hingewiesen wird, macht das nicht so, macht das nicht so. Und jetzt wird alles genau so gemacht an einer wirklich wichtigen Stelle.
Ja, es ist wirklich traurig. Also du hast das gerade gesagt, so, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass man auf diesem Wege das hinbekommt, dass wirklich ein Wahlergebnis so manipuliert wird und unbemerkt bleibt.
Ja.
Dass es auch tatsächlich umgesetzt wird. Die letzte Kontrolle wäre dann also, so diese Wahlhelfer wissen ja dann, welche Ergebnisse sie ausgezählt haben, haben ihren Zettel und dann wird irgendwie, was weiß ich, 2 Tage später oder so, kommt das amtliche Endergebnis und dann gucken die ja nochmal und sagen dann, okay, ist das, was ich hier, stimmt das mit dem überein, was ich aufgeschrieben habe. Aber so der Skandal oder das Geschrei, wenn eben 2-3 Tage später, nachdem irgendwie, was weiß ich, alle schon ihren Sekt getrunken haben, gesagt wird, ach so, ey, sorry, wir haben es vertan, ne? Dieser Effekt, der wäre natürlich übel gewesen. Es gibt aber auch beispielsweise in Hessen dann entsprechende Reaktionen, wo also nochmal prozedurale Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen eingeführt wurden, die jetzt im Prinzip eine Ende-zu-Ende Misstrauenskette gegenüber dieser Software gewährleisten. Also die Wahlhelfer müssen also, sobald die Ergebnisse übertragen werden und dann quasi veröffentlicht werden als Schnellergebnis, sofort nochmal das vergleichen. Das heißt, es ist jetzt quasi, dass diese Software nicht mehr vertrauenswürdig ist, es ist in einem aktualisierten Wahlerlass des Bundeslandes Hessens von vorne bis hinten quasi verbrieft.
Aber sie wird trotzdem benutzt. Da kommt dann schon der erste Hinweis, jetzt muss ich ein bisschen zurückscrollen, da hat nämlich schon ein Kollege war es, der sich schon bei dir bedankt, Holger Bleich, dass du schuld bist, dass er als Wahlhelfer dann Überstunden machen muss, weil das ist ja genau das dann, also dass die Leute
Ich sag mal so, für die Partei reicht es wahrscheinlich, wenn sie 2 Tage Wahlsieger sind, die haben damit wahrscheinlich ihr Ziel erreicht.
Genau.
Also das hat für uns tatsächlich auch eine Rolle gespielt, bei der Frage der Veröffentlichung oder des Veröffentlichungszeitpunktes, ob wir jetzt da ehrenamtliche Wahlhelfer irgendwie stressen und unglücklich machen. Ja, sorry. Ne? Aber ich meine, diese Software, also sie wird seit Jahrzehnten eingesetzt. Ja. Ja, das ist jetzt nicht so, als wäre die gerade gekommen. Man sieht das dann auch an der fancy Wordart in der Dokumentation und so, dass es sich hier um eine etabliertes Softwareprodukt handelt. Und man konnte eben auch auf dem FTP-Server sehen, für wie viele Wahlen das schon eingesetzt wurde. Also, naja, ich meine, wenn man sich überlegt, wir kriegen als CCC wirklich seit einem Jahr wöchentlich mehrere internationale Presseanfragen, weil man sich Sorgen macht, dass der Russe die Wahl hackt. Ne? Das ist irgendwie das große Thema, ja. der Russe. Ja. Und in Amerika hat der Russe gehackt und hier und da und was nicht alles. Und was ist mit der Bundestagswahl? Und alle sind in heller Aufruhr. Und dann kommt da so eine Software zum Einsatz und niemand kümmert sich drum. Ja? Ja. Niemand hat, also das BSI hat offensichtlich, weiß ich nicht, also zumindest keine, vielleicht wurde es auch daran gehindert. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Menschen beim BSI über diese Software auch nicht besonders happy sind. Mhm. Aber es ist eben nichts geschehen. Ja? Wir steuern seit Jahrzehnten auf diese Bundestagswahl 2017 zu und nichts passiert. Alle reden nur darum und wir müssen so einen Mist dann irgendwie nachts in unserer Freizeit machen. Ja.
Genau. Aber danke, dass ihr das nachts in eurer Freizeit gemacht habt.
Hat auch Spaß gemacht, bin ich ganz ehrlich.
Also einfacher kann man es Putin eigentlich nicht machen als mit dieser Software.
Ich wollte ja auch, weil die Leser natürlich, du hast das schön ausführlich erklärt, aber natürlich die Zuschauer, nicht die, also Leser und Zuschauer können natürlich auch Fragen stellen, also vor allem auf YouTube gucke ich jetzt, da kommt nämlich auch schon, du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, aber lieber nochmal genau nachfragen, also nach eurem Wissen gibt es keine Kontrollinstanz, die sich das jetzt wirklich mal die Software im Quelltext oder zumindest so genau wie ihr euch angeguckt habt, also wie du es erzählst, kann man sich ja nicht vorstellen, dass da jemand drauf geguckt hat.
Also wenn das jemals irgendjemand unter Sicherheitsgesichtspunkten geprüft hat, dann würde ich der Person raten, es dabei zu belassen, dass niemand das weiß.
Ja, okay.
Also das ist wirklich, also nein, da, man sieht da wirklich, also es sind fundamentale Prinzipien, die da verletzt werden. Ja, also das ist, nein, da spielt Sicherheit keine Rolle. Und weil ich sehe, dass ihr gerade die Website da hinten auf habt, da gibt es auch einen Reiter
Sicherheit.
Ah ja, genau,
da ist der Screenshot.
Da ist das Sicherheitskonzept.
Er sieht es nicht. Doch, ganz links, ja.
Ja.
Der Kollege muss hier auf dem Bildschirm gucken, wo ich davor sitze.
Also das Sicherheitskonzept betrachtet als Angriffswahrscheinlichkeit, als Risiko eigentlich nur einen Datenverlust oder einen Integritätsverlust der Daten. Also genau, gibt es das, was hier indexfreies Datenbankkonzept heißt, also heißt, Dateien werden auf ein Filesystem geschrieben. Ne?
Ja.
Kommen so Techniken zum Einsatz, wie das du, also das interne Speicherformat ist einmal ein Ordner Wahldat, da wird das in so einer Art Binärformat, die eingegebenen Daten abgespeichert. Und dann gibt es noch den Ordner Kontroll, da wird das Ganze nochmal als CSV reingeschrieben. Das ist jetzt so, das ist dann Sicherheit. Ja. Ja? Schön ist auch, man sieht es da gerade noch ganz oben, jetzt ist es gerade weggescrollt, diese Software wird nicht wirklich installiert, sondern es wird vorgesehen, dass die im internen Netzwerk auf einem File-Server bereitgestellt wird. Also alle Nutzer laden sich die von einem zentralen File-Server und geben dann da Daten ein, ja. Und wenn du dann speicherst das Ding quasi, die Daten alle auch auf diesem File-Server. Und dann hast du natürlich das lustige Problem, dass jetzt mehrere Nutzer das gleiche Binary in dem gleichen Application Directory ausführen, aber an unterschiedlichen Hosts sind. Deswegen schreibt er sich dann auch immer so den State gerade auf die Platte und sagt dann, legt dann so Dateien an, was jetzt gerade in Bearbeitung ist, damit also unterschiedliche Nutzer sich nicht in die Quere kommen. Das sind alles so, das kann man so machen, aber da gibt es eben schon elegantere Lösungen für in den
Ein nettes Understatement.
Genau, also was ich auch noch gelesen habe, war ja auch, oder der Hinweis einfach, dass es bislang offensichtlich vor allem darauf geprüft wurde, ob am Ende das richtige Wahlergebnis rauskommt, wenn man am Anfang die Daten einträgt, was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, keine Frage, aber halt nicht das Einzige, vor allem wenn man halt überlegt, also die Angriffswahrscheinlichkeit ist, also dieses Gesetz oder dieses Urteil aus Karlsruhe mit den Wahlcomputern zeigt ja, dass das mit dem Hacken, auch wenn du recht hast, dass das gerade ein aktuelles Thema ist, was irgendwie alle mit einem bestimmten Land in Verbindung bringen. Aber es ist ja nicht neu. Also die Wahlcomputer waren ja genau deswegen auch immer in der Kritik, weil sie zu hacken sind. Also das heißt, wir haben vor 8 Jahren schon darüber diskutiert. Und da ist die Frage, was da passiert ist dann.
Das erinnert mich an einen Befund, den haben wir gar nicht mehr in den Bericht aufgenommen, weil wollten diese schöne Seitenzahlen natürlich auch halten. Ja. Und das war irgendwie auch, also man hätte jetzt, man wollte natürlich auch nur wichtige Sachen mal, also irgendwie als, es gibt so Checksummen für die Dateien, das sind die bestehen aus 4 Integern. Ja, also eine Prüfsumme für die Integrität einer Datei mit einer Entropie von 4 Integern. Also wie schnell ich da eine Kollision habe mit einer anderen Datei, ist natürlich auch klar. Ne? Also das so ja, also das hätte man halt mal, hätte halt mal jemand drauf gucken müssen, dabei helfen müssen, der ein bisschen sich mit Sicherheitskonzepten auskennt. Und jetzt haben wir so lange darüber gelästert. Also dieser Auswertungsprozess ist mit Sicherheit äußerst komplex. Und wir haben bewusst den überhaupt nicht uns angeschaut. Wir können auch keine Rückschlüsse jetzt darauf schließen, können sagen, die ganze Software ist unter Sicherheitsgesichtspunkten Unsinn. Wir wissen aber natürlich nicht, wie viel Zeit und Komplexität dann noch in dieser Auswertung stecken. Ja, das kann man natürlich hoffen, dass die Softwarequalität da besonders gut ist und deswegen die Sicherheit gelitten hat. Aber
ja,
also, auch da ist es, es ist halt schwierig, so wenn da so wichtige Dinge an so mit so wenig Aufmerksamkeit oder mit so wenig Kapazität offenbar gemacht werden, ja, dass man nicht mehr offenbar nicht die Ressourcen hat, da auf die Sicherheit zu achten. Das Geld hätte da sein müssen.
Ja. Genau, also vor allem, weil du ja auch, also du sagst ja auch zu Recht vorhin am Anfang, dass ihr habt euch halt Hessen angeguckt, im Bezug, dass das natürlich dann nach oben noch weitergeht und das kompatibel sein muss, aber wir haben ja noch 15 andere Bundesländer, die dann teilweise die gleiche Software verwenden, teilweise aber auch andere, wo du auch, das habt ihr auch geschrieben, inzwischen gehören die alle zu einer Firma, oder fast alle, also es gibt noch 2 andere Softwares, die du namentlich genannt hast. Es gibt, also vorhin habe ich noch bei Spiegel Online gelesen, also Thüringen zumindest hat noch eine eigene, da hat man ja auch ganz viel Hoffnung, dass das dann noch besser ist. Aber das heißt, also prinzipiell ist ja davon auszugehen, dass es überall anders zumindest ähnlich aussieht.
Ähnlich schlimm. Die Dateien, die am Ende an die statistischen Landesämter exportiert werden, würde ich vermuten, sollten am Ende bei jeder Software gleich sein. Und aber jetzt zu diesem bunten Garten an Software, der da zum Einsatz kommt. Ne? Man fürchtet doch als ITler grundsätzlich Komplexität. Und irgendwie unterschiedliche Software, unterschiedliche Wahlerlasse in unterschiedlichen Bundesländern, das ist doch etwas, da wird es einem schauderhaft. Also wird mir ganz anders. Und wenn ich dann sehe, dass eben von Seiten der Statistischen Landesämter, der Wahlleiter, da nicht zum Beispiel die Vorgabe gemacht wird, dass sowas signiert wird. Ne? Ich habe bei der Recherche, ich habe 3-mal geschaut, dass wir irgendwie seit 2001 in Deutschland eine Grundlage für qualifizierte elektronische Signaturen haben. Ich konnte es nicht glauben. Also ich hätte jetzt irgendwie gedacht, vielleicht 2011 oder so. Ne? Aber seitdem gibt es das. Wir haben diese Verfahren. Da sitzen Menschen beim BSI und investieren Jahre in Arbeit, um solche Richtlinien zu formulieren und dann kommen die hier nicht zum Einsatz. Wie schön wäre das denn gewesen? Ne? Ich spinne jetzt mal rum. Jeder Wahllokalleiter oder sowas oder jeder Gemeindewahlleiter hat so eine Signaturkarte, guckt sich das alles an und signiert das am Ende mit einem schönen Private Key auf einer Signaturkarte. Da hätten wir Schwachstellen in der Software finden können, nöcher und nöcher. Wir wären am Ende wahrscheinlich nicht in der Lage gewesen, manipulierte Dateien zu signieren und das Thema wäre durch gewesen. Hätte man sich viele dieser Nachlässigkeiten in der Software mit viel geringerem Risiko erlauben können. Und da frage ich mich, warum haben wir das alles? Warum wird sowas alles spezifiziert, wenn es dann, sorry, wenn ich da jetzt mal pathetisch werde, im Herzen der Demokratie keine Anwendung findet? Ja?
Du kannst ruhig pathetisch werden, weil du hast vollkommen recht. Die Wahl ist wichtig. Die Wahlen sind wichtig. Ihr habt auch in dem Dokument, was auch, glaube ich, die Kollegen in dem YouTube-Chat schon mal verlinkt haben, das ist auch, glaube ich, in der Meldung dann von dir natürlich drin, ja auch so Forderungen gestellt. Du hast jetzt die erste gesagt mit der Signatur am Ende, aber das ist ja nicht die einzige. Also ihr habt auch noch gesagt, dass offensichtlich ging es vor allem darum bei der Software, dass sie halt schnell Zwischenergebnisse zustande bringt. Ja. Einfach weil natürlich, also wir kennen das, wir sitzen um 18 Uhr da und dann sehen wir die ersten Zahlen und im Prinzip sind das die gleichen, die dann, also gibt es um 18:45 nochmal welche und das sind die, die wir kennen, die dann bleiben.
Du hast 4 Jahre auf die Wiederwahl von Angela Merkel gewartet, ne? Und dann muss das in 4 Minuten gehen, ist klar, ne? Naja, also das ist,
dass das halt nicht das einzig Wichtige sein sollte. Das habt ihr da formuliert, habt gesagt, man sollte das natürlich auch unter Sicherheit, also sicher würde, wenn man jetzt noch länger überlegt und nicht nur wir hier als jetzt in dem Fall als Sicherheitsinteressierte, dass es da noch andere Prinzipien auch geben sollte, die da wichtig sind und die damit reinspielen sollten. Aber vor allem kann man das ganze, die ganze Geschichte, das macht ihr ja auch, halt dafür nutzen, nochmal halt dafür zu werben, dass man das offenlegt. Also dass dieser Gedanke, wir halten die Software geheim und dann kann man die nur schwer hacken, dass das Quatsch ist.
Das ist ja als solches schon ein Unding, ja, dass diese Software geheim ist. Also ich meine, wenn man jetzt mal vernünftige, sichere elektronische Signaturen voraussetzt und so eine, sagen wir, so eine Bundes-CA, ne, die dann irgendwie sagt, okay, hier sind die signierten Keys der Wahlleiter, Wahlhelfer oder wessen auch immer. Und hier ist der Quellcode der Auswertungssoftware in der signierten Variante vom, was weiß ich, 24.09., die zum Einsatz gekommen ist und so weiter. Und dann könnte jeder Interessierte sich irgendwie dieses so ein Repo klonen und könnte von mir aus diese gesamten Wahlergebnisdateien bei sich zu Hause nochmal neu auswerten und das und die Wahl von vorne bis hinten in voller Kette durchverifizieren. Mit jeder einzelnen Signatur, mit jedem einzelnen Ergebnis und der komplette Berechnungsalgorithmus könnte offen sein. Und es spricht nichts dagegen. Jeder, der sagt, dass es da ein IT-sicherheitstechnisches Argument gegen gibt, der müsste dann nochmal sich informieren, weil es gibt da kein Argument dagegen. Dafür haben wir diese Techniken entwickelt und Obscurity darf eben kein Bestandteil der Sicherheit sein. Ja. Und jetzt, ich warte nur darauf, dass uns eben vorgeworfen wird, diese Sicherheitslücken aufgedeckt und gemeldet zu haben und damit irgendwie die Wahl unsicherer gemacht zu haben, da kann ich ja nur herzlich lachen.
Naja, es ist ja auch so, also wenn man sich sowas wie Bitcoin anguckt, dann wissen wir mittlerweile, dass das funktioniert. Selbst wenn man nicht irgendwie kryptoaffin ist, kann man sehen, man kann sowas öffentlich machen. Ja. Und man muss ja dazu noch sagen, also es werden jetzt wahrscheinlich Leute sagen, okay, wenn das Open Source ist, dann hat man keine Firma, ne, die das macht und so. Aber ich meine, das stimmt ja nicht. Also wenn diese Software komplett Open Source wäre und das alles so wäre, wie du das sagst, brauchen wir ja trotzdem eine Firma, die das alles supportet bei den ganzen Wahllokalen und so. Und damit kann man schön Geld verdienen. Das macht ja niemand freiwillig. Das macht ja keinen Spaß. Also das werdet ihr ja auch nicht machen, einfach so. Da muss man schon Leute für bezahlen. Also
Genau, also hier kommt der Hinweis, das ist jetzt die Frage von Johann Mehr auf YouTube, warum nicht einige, das spielt genau drauf an, warum nicht einige Informatiker einfach ein Repository auf GitHub starten, meine Güte, um das Problem zu lösen. Aber das sagt ihr gerade wahrscheinlich, weil sie jemand bezahlen muss, sollte.
Die müsste jemand bezahlen, zum Beispiel so eine Open-Source-Initiative der Bundesregierung.
Ja.
Aber ich will, das ist hier nicht einfach nur 1+1, ne? Spätestens wenn die dann bei anderen Wahlen, Bundestagswahl findet das nicht statt, aber bei anderen Wahlen mit irgendwelchen Kumulieren und Panaschieren kommen, dann hast du da auch echt was zu tun, so eine Wahl abzubilden. Das wäre jetzt nicht irgendwie ein Python-Skript am Ende, die Auswertung, das wäre schon ein bisschen mehr.
Aber ich würde den Hinweis schon, also dir wird auch heute, wir sind jetzt nun fast die Ersten, die hier dich interviewen dazu, aber du wirst heute da noch andere Interviewanfragen bekommen und so. Und ich würde schon sagen, dass also die Chance jetzt da ist, darüber zu reden, also für ein paar Tage. Also ich meine, ich gehe davon aus, dass sich auch Wahlleiter und Politiker dazu äußern, weil im Moment ist der Fokus da drauf. In 3 Wochen wird es dann wieder keinen mehr interessieren im Zweifelsfall. Dass man das jetzt nutzt, um zu erklären und das vielleicht auch an die Zuschauer und auch an uns, also ich meine, du hast den Artikel auch schon geschrieben, einfach zu erklären, es gibt das. Also es ist, also natürlich hat man so im Vorstellung, wenn jemand ein Programm nicht kennt, dann ist es doch sicher, aber dass man erklärt, dass es eben genau das Gegenteil ist.
Und vor allem, was ganz wichtig ist, also ich würde nochmal betonen, dass das ganz wichtig ist, dass man hier dran jetzt sieht, warum Wahlcomputer grundsätzlich eine schlechte Idee sind. Weil wenn die selbst das nicht umsetzen können, selbst die Analyse, wir bilden uns doch nicht ein, dass jemand, der sich jetzt hinsetzt und den Wahlcomputer programmiert, dass das besser wird. Ja. Und dann haben wir echt ein Problem.
Also ich bin auch als Erklärung, falls es jetzt Zuschauer geben wollte, die das vielleicht ein bisschen komisch finden, dass wir hier am Ende auch immer so drüber lachen. Einfach, es ist schon lächerlich und auch viele What the Fucks, die man da drin hat. Aber einfach dadurch, dass die Zettel da sind. Also ich habe Anfang des Jahres halt die Meldung auch gemacht, als sie in den USA angefangen haben, Zweifel zu haben und sich das angeguckt haben. Und selbst wenn jetzt nur das Wahlergebnis nun wahrscheinlich nicht zumindest großflächig manipuliert war, aber einfach, was sie gezeigt haben über die Wahlcomputer, über die Firmen, die dort genauso klein sind, die dort genauso irgendwo an der Ecke, irgendwo, für die sich keiner interessiert, passiert, außer nach dieser Wahl. Und die haben keine Zettel, um das zu überprüfen. Die können also in manchen Staaten einfach nicht nachgucken. Und die, für die ist es nicht zum Lachen. Bei uns ist es, hoffentlich bleibt es zum Lachen.
Wenn du Wahlfreiwilliger bist, dann ist es für dich auch nicht zum Lachen.
Ja, wie Holger, okay, das stimmt. Holger wird auch nicht lachen, das stimmt. Aber zumindest ist es nicht, also wie gesagt, in den USA gibt es Staaten, da könnte ich jetzt im Moment kein Vertrauen haben. Da sind Leute, die sind zum Wahllokal gegangen und die wurden abgewiesen oder die haben dann vielleicht gewählt, aber sie können das nicht, also sie können nicht danach sagen, ich habe doch aber den gewählt. Und das ist einfach noch ein bisschen anders als hier noch. Und gerade die Arbeit von euch jetzt auch ist ja darauf hinzuweisen und dafür zu sorgen, dass wir dieses Vertrauen wieder bekommen.
Hoffentlich.
Genau. Ja, natürlich. Also ich meine, du hast es jetzt gesagt, in Hessen ist es so, dass jetzt dann wird überall telefoniert jetzt wieder, also zusätzlich zu dem Programm?
Ja, im Prinzip haben die sich einen prozeduralen Verifikationsprozess erzwungen, der eben alle Dateiübertragungen nochmal auf einem anderen Kanal verifiziert. Und dann, klar, kann man so machen, zeigt dann eben auch, dass das, was man da an Software hat, eben nicht dem Stand entspricht, weil grundsätzlich wäre das ja nicht notwendig, wenn die Software vernünftig funktionieren würde.
Ja, genau.
So, wie das jetzt in Hessen gemacht wird, ja, ich meine, ich will ja auch, dass diese Wahl stattfindet. Ja.
Ja, und vor allem, dass das Ergebnis stimmt. So, ich würde jetzt sonst, also du hast das jetzt schon, also außer, hast du noch, du kannst ja mal gucken, ob du noch Fragen hast. Wir hatten jetzt also wirklich alles sehr ausführlich behandelt. Ansonsten würde ich natürlich die Leser und Zuschauer auch darauf hinweisen, also ihr habt das halt alles öffentlich gemacht, vor allem auch den Quellcode und eure Sachen, die ihr dann noch programmiert habt. Da können sich dann die Leser auch noch mit und können alles nachprüfen.
Und da suchen wir übrigens noch jemanden, der uns die Readme-MDs nochmal in Russisch übersetzt. Das war ein kleiner Scherz.
Aber vor allem, wahrscheinlich kann man ja trotzdem noch sagen, dass, also es gibt ja noch andere Tools und auch wenn ihr jetzt erstmal genug davon habt wahrscheinlich, aber prinzipiell das Interesse daran, also bei uns kann ich das auch sagen, ist natürlich trotzdem da. Also ich meine, es gibt noch mindestens zwei andere, die in Deutschland genutzt werden und wie gesagt, wir gehen nicht davon aus, dass die sicherer sind, aber so richtig davon ausgehen, dass sich also bis zum 24. September wahrscheinlich eh nichts ändert, mehr groß. Aber selbst danach muss man ehrlich sein, weil sowas so schnell an Wichtigkeit verliert, außer dann wird halt wieder schnell Neuwahl oder sowas beantragt. Aber dass die Software noch da ist und da Interesse dran besteht, auch bei euch, bei uns und allen, die sich dafür interessieren, die mal anzugucken. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für das schnelle Herkommen und für das ausführliche Erklären. Nochmal danke auch dafür, dass ihr euch das so angeguckt habt. In deinen Sommerferien hast du getwittert. und ansonsten gucken wir mal, was da jetzt noch weiterkommt. Also wie die Reaktionen dann jetzt weiter ausfallen. Und dann dir bis dahin heute noch viel Erfolg bei den anderen Interviewanfragen.
Ich danke euch. Hat mir Spaß gemacht, mit euch darüber zu quatschen. Vielen Dank für die Einladung.
Genau. Danke allen Zuschauern und bei der Heise Show bis nächste Woche. Da sind wir wieder da. Und genau. Tschüss. So.